Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechslern und in der heutigen Episode spreche ich mit Nathalie Winter von Bremedia Production, einem Unternehmen, das hinter den Kameras, Mikrofonen und Online-Inhalten von Radio Bremen steht. Wir tauchen ein in eine Medienwelt, die sich rasant verändert. Wie reagiert eine Produktionsgesellschaft darauf, dass Inhalte immer schneller, crossmedialer und flexibler entstehen müssen? Nathalie nimmt uns mit hinter die Kulissen einer umfangreichen Reorganisation. Wir hören, warum klassische Gewerkestrukturen, also Kamera, Ton, Schnitt und so weiter, in getrennten Abteilungen für moderne Medienproduktionen zunehmend hinderlich werden. Wie Produktlogik und crossfunktionale Zusammenarbeit bei Bremedia heute funktionieren und was passiert, wenn etablierte Rollenbilder, Routinen und manchmal auch Egos auf neue Marktanforderungen treffen. Wir sprechen über Dynamik, über Silos und über die Kunst, 270 Menschen in eine neue Form der Zusammenarbeit zu begleiten, ohne dass im wahrsten Sinne des Wortes Funkstille herrscht. Wenn dich interessiert, wie Organisationen Veränderungen wirklich leben, wie Führung neu gedacht werden kann und was Medienproduktion von heute hinter den Kulissen ausmacht, dann bleib unbedingt dran, es lohnt sich. Viel Spaß.
Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Dann darf ich dich, liebe Nathalie, ganz herzlich begrüßen im Kurswechsel-Podcast. Freut mich sehr, dass das geklappt hat. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat.
Ich überlege gerade, wo ich einsteige, ob bei der Kulisse oder wie wir zusammenkommen. Vielleicht steige ich mal so ein, wie ich fast immer einsteige, bevor wir allzu sehr ins Plaudern kommen. Dafür sind wir hier, aber erstmal so formell. Erzähl mal, wer bist du? Was machst du so?
Ich bin Nathalie Winter, heiße ich mit Nachnamen, und bin Geschäftsbereichsleiterin und Prokuristin bei der Bremedia Produktion GmbH. Die Bremedia ist eine Film- und Medienproduktionsgesellschaft. Film ist vielleicht auch nicht ganz so richtig, aber Fernsehen, Hörfunk, Online, wir machen alles. Wir sind die größte Medienproduktionsgesellschaft im Norden und wir sind eine Tochter von Radio Bremen. Also wir machen alles, was Radio Bremen an technischen Sachen produziert. Also sei es der Kameramensch, der Tonmensch, die Online-Seite, technisch, das kommt von uns, von der Bremedia. Die ein oder andere Person, die in Bremen schon mal unterwegs war, weiß und sieht vielleicht und hat schon mal gesehen, dass auf den Wagen von Buten und Binnen auch Bremedia-Produktion mit draufsteht, weil von den drei Leuten, die in der Regel auf dem Wagen sind, sind zwei von der Bremedia. Mhm. Und ich bin Geschäftsbereichsleiterin Betrieb, das heißt tatsächlich alles das, was produziert, Medien produziert, ist in meinem Verantwortungsbereich. Mhm. Seit 01.01.2025.
Kannst du uns mal so einen Einblick, du hast gesagt, die größte Produktionsfirma so in dem Bereich in Deutschland, was heißt das groß?
Na, groß heißt vor allen Dingen, also wir sind 270 Mitarbeiter ungefähr, in meinem Bereich davon ungefähr 180, mal so minus. Mhm. Und wir machen wirklich die Kamera, den Ton, das Schneiden, die Aufnahmen im Radio, das Schneiden von Radiobeiträgen, die Online-Seite, wie ich gerade eben schon gesagt habe, und aber eben auch den Hauptschaltraum. Jetzt sagst du, was ist ein Hauptschaltraum? ein Hauptschaltraum ist zum Beispiel, wenn wir eine Leitung vom SWR zu Radio Bremen legen müssen. Oder zum Beispiel bei Buten und Binnen im Fernsehen, da läuft ja den ganzen Tag NDR und nur abends läuft Buten und Binnen. Und dann wird halt von Bremen auf den NDR sozusagen raufgeschaltet, beziehungsweise auf das dritte Programm und so. Und das passiert halt im Hauptschaltraum.
Mhm. Kann ich sagen, korrigiere mich, wenn das falsch ist, alles, was so Funk und Fernsehen hinter Kamera oder Mikrofon passiert, wobei Kamera und Mikrofon technisch schon in eure Gewerke gehört, das macht ihr? Das ist so euer...
Ja.
Tun, genau.
Genau. Also wir machen auch noch ein bisschen ein paar andere Sachen, aber ich sag mal, das ist unser Hauptunternehmenszweck, um es mal so auszudrücken. Wir wurden damals aus Radio Bremen ausgegründet als technische Tochter, Produktionstochter, und das machen wir, und es gibt, wie gesagt, noch so ein paar, ich sag mal, Sidequests, die man halt so macht. Wir machen auch ein bisschen Drittgeschäft, wir machen auch sehr viele Dokumentationen für andere Rundfunkanstalten in der Regel, aber auch für Radio Bremen. Also zum Beispiel, vielleicht hat der ein oder andere schon mal von Auf dem Mustang gehört oder von Arte Re einzelne Produktionen, die wir gemacht haben. Wir haben bis dieses Jahr auch den Tatort gemacht von Radio Bremen. Den machen wir jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt eine Tochtergesellschaft, also die Bremedia hat eine eigene Tochtergesellschaft für Spielfilme, also für fiktionale Produktionen heißt das bei uns. Und die macht dann die, also betreut die produktionsseitig und organisiert die.
Mhm. Das ist, als wir gerade hergelaufen sind hier in das Studio sozusagen, habe ich schon gesagt, auch für mich ist es irgendwie Film und Fernsehen, heißt irgendwie was Besonderes noch.
Ja.
Kannst du uns mal, jetzt sprichst du von Drittgeschäft und Produktion und so weiter.
Ja.
Am Ende seid ihr ein ganz normales Unternehmen.
Ja.
So, ne, was halt
wir haben eine Personalabteilung,
Film und Fernsehen produziert, genau. Und da muss gearbeitet werden, das heißt, da muss zusammengearbeitet werden.
Korrekt.
Also jetzt wird so langsam Schuh draus, warum sprechen wir miteinander im Kurswechsel-Podcast, da passiert Zusammenarbeit.
Korrekt, ja.
Und im besten Falle sogar Wertschöpfung bei dem, was ihr tut.
Auf jeden Fall.
Kannst du uns mal mitnehmen, so ein bisschen hast du das gerade schon, ne, mit den Produktionen, die ihr macht. Wie sieht so ein typischer Auftrag aus, wie kommt ihr an Arbeit und was passiert dann in diesem ganz normalen Unternehmen Bremedia?
Es kommt drauf an, sind wir im normalen Tagesgeschäft, dann ist zum Beispiel tatsächlich, dass Radio Bremen braucht natürlich für die Abendsendung von Buten und Binnen, ob es jetzt die 18 Uhr oder 19:30 Sendung ist oder ob es für nächste Woche ist, brauchen sie natürlich Beiträge. Und Beiträge müssen produziert werden. Und die werden redaktionell betreut, das wird von Radio Bremen gemacht, manchmal gibt es noch eine Moderation dazu. Und dann ist aber eben ein wichtiger Part, das Ganze eben irgendwie aufzunehmen und zu schneiden. Und dann ist es so, dass die Aufträge von Radio Bremen an uns kommen und wir haben natürlich einen festen, mehr oder minder festen Dienstplan, an dem sich Radio Bremen orientieren muss. Und dann müssen sie halt sagen, wir möchten gerne einen Beitrag aufnehmen und wir haben das und das Zeitkorridor, den und den Zeitkorridor vorher vereinbart und dann nehmen sie davon halt die Hälfte und dann fahren meine Leute gemeinsam mit dem Redakteur, mit der Redakteurin von Radio Bremen, keine Ahnung, zu Oma Erna und reden mit ihr über ihre Straße.
Ja, das finde ich jetzt spannend. Da haben wir vorher auch gar nicht so drüber gesprochen. Du weißt, dass in unserem Wording sprechen wir dann immer von Dynamik und so weiter, ne?
Ja.
Und Dynamik, Robustheit und wie viel Dynamik so ein Unternehmen eigentlich aushalten muss. Und also die Dynamik definiere ich ja manchmal als die Menge an Überraschung, die ich, das war ich da gerade aushalten muss. Wenn du so sagst, da kommt Radio Bremen auf euch zu, wie dynamisch ist das? Also sagen die, so liebe Bremedia, da sitzt jetzt die Katze von Oma Erna im Baum und da müssen wir jetzt hinfahren, weil das eine ganz heiße Story ist? Oder sagen die übrigens in 4 Wochen, könnte es sein, weil da ist ja wieder der Weihnachtsmarkt und da wollen wir einen Bericht machen von der Mandelbude und wie der Glühwein so schmeckt. Also wie viel Planbarkeit ist da drin in dem Geschäft?
Es ist sowohl als auch. Das ist die Realität. Also wenn es natürlich nach Radio Bremen geht, dann haben sie möglichst viel Aktualität. Das ist natürlich, es ist ein Regionalprogramm, was davon lebt, aktuell zu sein. Ich sag mal, es gibt natürlich aber auch nur ein gewisses Maß an Aktualität, was wir umsetzen können. Weil wir arbeiten mit Menschen und Menschen brauchen Arbeitszeiten und danach muss man sich irgendwie richten und vereinbaren. So. Aber innerhalb der Arbeitszeiten ist es manchmal sehr aktuell. Kommt vor, tatsächlich. Aber ist machbar. Also dafür haben wir haben eine relativ große Disposition, sowohl Einsatzdisposition als auch Personaldisposition. Und das funktioniert ganz gut, würde ich sagen.
Nimm uns mal mit, also Kurswechsel, wir reden sehr viel über Organisation.
Ja.
So, wo ich gerade dabei war, Bremedia, ein ganz normales Unternehmen.
Ja.
Das will organisiert werden.
Genau.
Auch ihr braucht eine gewisse fachliche Diversität, also unterschiedliche Kompetenzen, Licht, Ton, Bild, sowas. Wie macht man sowas? Wie organisiert man sowas in so einem Unternehmen? Also ich will jetzt nicht sagen, schieb mir mal ein Organigramm rüber, aber so in diese Richtung geht's wahrscheinlich. Das tun zumindest viele unserer Kurswechselkunden, wenn wir die Frage stellen, wie seid ihr organisiert? Dann zeigen die uns so hier, so, das sind die fachlichen Gewerke, hier sind die Abteilungen,
der
hat dem was zu sagen, hier sind Berichtswege, fertig.
Genau, also so war es und ist natürlich in Teilen auch immer noch so, lange Zeit, dass insbesondere, ich sag mal, Medienproduktionsunternehmen und auch natürlich, wir reden jetzt die ganze Zeit über Fernsehen, aber insbesondere im Fernsehen gibt es halt einfach sehr viele Gewerke. Ich habe sie gerade schon zum Teil genannt. Mhm. Ton, Schnitt, Kamera, Hauptschaltraum. Das sind alles Gewerke und Tätigkeiten, die gemacht werden müssen und die waren früher höchst spezialisiert, sind sie heute auch in Teilen immer noch, das will ich auch gar nicht absprechen. Aber wir alle wissen und jeder von uns arbeitet mit Medien, die Medien werden immer einfacher und man kann immer mehr sich selbst aneignen durch die Einfachheit. So. Mhm. Und ich sag mal, eine Kamera, mit der man früher, bei uns nennt sich das EB, also die normalen Drehs für Buten und Binnen gemacht hat, sind halt spezielle EB-Kameras gewesen. Und die haben eine andere Kompliziertheit als vielleicht die Kamera, die du und ich, die, keine Ahnung, die Videorekorder oder so, den Papa früher benutzt hat. So. Aber wie gesagt, die Wege zu produzieren haben sich immer mehr geändert. Und ich habe es eigentlich schon gesagt, ohne es zu sagen, früher war es wirklich so, und das war auch, als ich in die Bremedia gekommen bin, ich bin seit 2017 in der Bremedia, dass wir ein Team Kamera hatten, wir hatten ein Team Ton, wir hatten ein Team Wellentechnik, das ist jetzt der Hörfunkbereich, wir hatten ein Team Online, wir hatten ein Team Bildtechnik, dazu gehört auch der Hauptschaltraum. Und so weiter und so fort. Mhm. Teamschnitt. Die gab es alle und die hatten alle ihre eigenen, also waren organisiert in einer, sowohl disziplinarisch als auch fachlich eben, mit einer vorgesetzten Person. Auch in der Regel da immer die beste Person, die den Job am besten gemacht hat, wurde irgendwann die leitende Person. Auch das kennen wir.
Also der beste Cutter, der cuttet einfach nicht mehr, sondern er führt jetzt Mitarbeitergespräche.
Genau, richtig. Ja. Richtig. Ja. Der kann ja am besten beurteilen, ob der Cutter oder die Cutterin einen guten Job gemacht hat. Mhm. Also macht er das jetzt auch. Und das hat man irgendwann gemerkt, also ist auch schon länger so gewesen, dass man da an Grenzen gestoßen ist. Und zum Beispiel haben wir schon vor einigen Jahren einen sogenannten Webproducer bei uns entwickelt. Mhm. Das waren dann diejenigen, die die Beiträge fürs Online gemacht haben. Weil auch die Produktionsarten im Online etwas anders waren, als sie im Fernsehen waren. Mhm. So. Und ich sag mal, es war ein bisschen mehr quick and dirty. War nicht ganz so wichtig, ob das besonders gut klingt oder die Bilder besonders schön sind. Und es war vor allen Dingen anderes Format. Ne? Mhm. All diese Sachen. Und die haben aber ja nicht in unsere Struktur reingepasst. Und um jetzt mal in...
Weil die jetzt, wenn wir beim Organigramm wären, wie sagt man, wo sind die aufgehängt?
Ja, genau. Ja, wo willst du die denn
kannst
aufhängen?
Du nirgends aufhängen jetzt.
Ja.
Okay.
Die sind ja sowohl Kamera, als auch Ton, als auch Schnitt, als auch, was machen die, auch Verbreitung, weil das ist ja online. Also die machen ja alles. Und deswegen hat man die dann... Bei uns zumindest in unserem System mit einem Schutzschirm, also ich würde es rückwirkend mit einem Schutzschirm betrachtet, also in der Sprache versehen und direkt zu der Geschäftsleitung gepackt, weil wenn wir in diesem Bild des Schutzschirms sind, kannst du dir vorstellen, dass die Organisation das jetzt nicht ganz so gut fand, vor allen Dingen die Kamera machen, fanden es nicht so.
Weil die machen jetzt quick and dirty Sachen, für die ich 3 Jahre eine Ausbildung gemacht habe und 20 Jahre Erfahrung
habe. Und so kann man doch nicht produzieren.
Ja, verstehe ich.
So. Ja. Auch das die natürlichste Reaktion in jedem System, kennen wir alle.
Was organisational, also unabhängig von dem, was ihr macht, eigentlich eine ganz typische Paradoxie fast in Organisation ist, dass so das Alte und das Neue, denkt dir die Person weg, immer gegeneinander stehen und es immer bewahren und erneuern.
Genau.
Was Teil jeder Organisation ist.
Richtig. Und du willst natürlich das Neue irgendwie möglich machen und um es möglich zu machen, musst du halt im Zweifel eben Schutzschirm drüber packen. So. Das haben wir halt gemacht. Also ich, wie gesagt, jetzt nicht bewusst, aber rückblickend würde ich das so beurteilen, dass es ein Schutzschirm war. Das hat auch funktioniert, aber irgendwann werden die auch immer größer, dann braucht man die immer mehr und dann musst du die irgendwie in unsere normale Struktur überführen. Und auch da hat man dann natürlich gemerkt, ja, wo packst du die denn jetzt hin? So, die wurden dann zwar irgendwann in den Bereich Betrieb aufgehangen, aber auch dann wiederum nicht da, wo man vielleicht denken würde. So. Und dann gab es aber immer noch den Unterschied Fernsehen, Online, Hörfunk. Und auch das wollte man irgendwann versuchen, eher Aufzulösen ist der falsche Ausdruck. Aufzulösen klingt so, als wenn man es gar nicht mehr braucht, weil es ist ja auch immer noch so. Mhm. Wir haben noch Fernsehen, wir haben noch Hörfunk und wir haben auch online.
Ja.
Aber ich sag mal, es durchlässiger zu machen. Und da wurde schon vor längerer Zeit der Entschluss gefasst, das zu organisieren. Und dass die weg von der Gewerkeorientierung hin zu Produktorientierung. Mhm. Zu sagen, welche Produkte haben wir und dann müssen wir uns nach diesen Produkten organisieren. Mhm. Und neben Produktorganisation haben wir dann auch noch ein paar andere Prämissen mit reingenommen, wie es halt immer so ist. Und dann haben wir das angefangen, zuerst mit Unterstützung. Dann kam Corona.
Darf ich dazwischen? Kannst du natürlich kurzes Break machen? Weil das mir, als wir im Vorgespräch gesprochen haben, schon aufgefallen, habe ich dir ja auch zurückgemeldet. Nathalie, du erzählst das so selbstverständlich, ne?
Mhm.
So, ja, da hat sich dann halt der Markt verändert und wir haben festgestellt, das passte irgendwie nicht mehr. Und dann haben wir so ein Schutzschild gebildet und haben es halt umorganisiert. Was ich jetzt gerade in 10 Sekunden erzählt habe, könnte ich 4 Podcast-Episoden und eine große Transformationsstory daraus bauen,
ja,
wenn ich das irgendwie medial ein bisschen aufblasen wollte. Lass uns aber mal nicht das tun, aber was anderes tun, nochmal so ein bisschen genauer da reingucken, das nicht so abtun, so selbstverständlich, sondern also klar, aufbauorganisatorisch zeigte sich, da entstehen Inkonsistenzen.
Ja.
Weil das, was ihr tut, eigentlich gar nicht mehr abbildbar war in so einer klassischen, in so einem klassischen Organigramm.
Ja.
Jetzt vermute ich, war es aber nicht nur ein aufbaustrukturelles Thema, sondern wahrscheinlich habt ihr auch durch diese, in meinem Wording, veränderten Marktanforderungen, also veränderten Auftragssituationen, auch verändertes Medienkonsumverhalten am Ende, festgestellt, das gibt auch in dieser Gewerkelogik wirklich produktiv Schwierigkeiten.
Absolut.
So diese klassischen über den Zaun werfen und was macht ihr und nicht abgestimmt sein und so. Nimm uns da doch zumindest mal so ein bisschen mit rein, weil ich vermute, am Ende ist das ja Anlass für eine Veränderung, dass man sagt, hey Leute, so funktioniert es gerade nicht mehr.
Ja, also ich will jetzt auch gar nicht, also ne, Menschen, die damals da waren, kamen ja, und ich habe es schon gesagt, häufig eben aus dem Bereich, für den sie verantwortlich waren.
Mhm.
Und dann war natürlich das Partialinteresse, die Interessen des eigenen Bereichs zu verfolgen.
Logisch.
So. Und dann war es manchmal auch super zum Nachteil, wenn man sich mit anderen abgestimmt hat.
Mhm.
Auch das ist die logischste Sache, die wir irgendwie kennen, die sich mit diesen Themen beschäftigen.
Wird immer bemängelt und kritisiert und warum sind die Menschen so doof und machen das nicht? Aber mit ein bisschen Systemverständnis ist das logisch, warum Silo-Denken von Silos kommt und nicht vom Denken her.
Genau.
Also, zumindest in der Reihenfolge.
Ganz genau. Und wenn du dir dann eben überlegst, ob du eine neue Kamera anschaffen willst, dann fragst du dich, will ich als Kameramensch, fragst du dich möglicherweise, ob ich das beste Bild haben will.
Mhm.
Weil dein höchstes Gut ist das Bild.
Ja.
Und nicht, ob der Ton auch vielleicht gleich mitgeliefert werden kann. Das ist jetzt ein dummes Beispiel.
Mhm.
Und die KollegInnen, wenn die das hören, werden die sich wahrscheinlich auch teilweise denken, boah, was redet die Frau da?
Mhm.
Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist ja das, was die Realität ist. Also hat es eben auch dazu geführt, dass wir teilweise Entscheidungen bei uns im Unternehmen getroffen wurden, die dann langfristig dazu geführt haben, dass wir uns Systeme gebaut haben, die dann das Neue produzieren, so wie es gefordert war vom Markt, vom Kunden, also ob jetzt Radio Bremen oder auch Drittgeschäft, gar nicht abbilden konnten.
Mhm.
Und dann sind wir ja an das Problem gekommen, dass gesagt wurde, ihr seid ja langsam, ihr seid ja doof, ihr seid, ne, also plakativ gesprochen. Und spätestens da war es dann klar. Und da muss man sagen, wir haben halt einen Geschäftsführer, der sehr gut darin ist, ich sag mal, sowas, also so, also wo es frickelt, das spürt er oder sieht er.
Mhm.
Auch wenn er selber vielleicht gar nicht so sehr in der Thematik selbst drin ist, sieht er, dass es da irgendwie, dass da ein Mismatch ist.
Mhm.
Und dann sagt er, es muss geändert werden. Das klingt jetzt mal doof. Aber so ist es, so sagt er das. Und dann.
Ja, sehr konsequent auf jeden Fall.
Genau.
Ja,
ne? Und dann gibt er halt Leuten Aufträge, dass sie das ändern. So. Und zum Beispiel, dass wir uns von der Gewerkeorientierung wegbewegen und hin zur Produktorientierung, war ganz klar seine Idee. Muss man, also nicht, er ist nicht alleine auf diese Idee gekommen, aber er hat gesagt, wir machen das jetzt.
Kannst du kurz sagen, wenn du Produktorientierung sagst? Also Gewerke haben wir verstanden, glaube ich. Ist klar, das Film, Ton, Licht, Cut und so weiter, das ist ein Gewerk. Ja. Also diese fachlichen Abteilungen, die ich eigentlich in jedem Unternehmen habe, you name it, je nachdem, was ich gerade mache. Was heißt dem gegenübergestellt jetzt dann Produktlogik?
Also Produktlogik heißt in unserem Fall ganz klar, dass wir zum Beispiel einen Videobeitrag, egal wie lang der ist, ob der jetzt 1 Minute 50 lang ist oder ob der 45 Minuten lang ist. Doku zum Beispiel ist ein Videobeitrag. Die Art für Fernsehen, wohlbemerkt. Und also ein Fernseh-TV- oder also Filmbeitrag.
Ein fertig auslieferbares,
in sich geschlossenes,
für einen Kunden wertstiftendes Produkt.
Genau, so, das ist ein Produkt. Dann haben wir Audioprodukte. Ne? Also wir haben auch, manche Sachen sind nicht klare Werke. Das, was ich gerade genannt habe, ist ein Werk. Zum Beispiel ein Podcast, so wie wir ihn heute aufnehmen, wäre dann das Audioprodukt. Aber wir haben natürlich auch Dienstleistungen, die wir erbringen, wo wir zum Beispiel Supportleistungen für den Kunden, also für Radio Bremen in diesem Fall, in der Tagesstruktur erbringen. So, das heißt, wenn irgendwie der Moderator, die Moderatorin sitzt da vorm Mikro und hat eine Live-Sendung und dann muss ein Gast dazu geschaltet werden und dann muss irgendwie nochmal nachgepegelt werden, das Mikro funktioniert nicht. Da sitzt dann ein Supporter, also in unserem Fall nennt sich das Wellentechniker, sitzt dann während der ganzen Sendung da und macht das. So, die ModeratorInnen fahren aber das, sozusagen die Sendung selbst, so nennt sich Selbstfahrerstudios. So, das ist aber, also das bezeichnen wir natürlich auch ein Produkt. Ne? Unsere Supportleistung ist ja auch unser Produkt.
Ja, genau. Also eine vollständig wertbringende Einheit für einen am Ende zahlenden Kunden, könnte man so sagen, oder?
Genau, ja. Das sind die Produkte, die wir haben.
Ja.
Und ich habe jetzt gerade die, ich sag mal, zwei prominentesten genannt, die, ich sag mal, für alle da draußen total gut nachvollziehbar sind. Aber wir haben natürlich auch zum Beispiel den Bereich Außenübertragung, sowohl für den Bereich Hörfunk als auch für den Bereich Fernsehen. Ob jetzt zum Beispiel vor 2 Wochen wurde die Tanz-DM in der ÖVB-Arena live im Fernsehen übertragen. Das haben wir als Bremedia im Auftrag von Radio Bremen gemacht. Und wenn beim Bremen 4, beim Hurricane, manche Konzerte live im Radio senden möchte oder da Leute rumlaufen und Leute fragen, hey, sag mal, wie geht's dir oder so, dann haben wir einen eigenen Übertragungswagen, mit dem stehen wir auf dem Hurricane und die Redaktion sagt, wir hätten gerne jetzt eine Live-Sendung von hier, jetzt möchten wir uns dazuschalten und so weiter und so fort.
Auch das ist ein Produkt.
Ja, das sind sozusagen zwei Produkte, aber die haben wir in einer Organisationseinheit, weil die Art ist Übertragung.
Ja, verstanden. Haben wir also quasi in allen möglichen Größen. Also von einer Unterstützungsleistung bis hin zu einem Podcast, wie wir das gerade machen, bis hin zu so großen Produktionen wie Live-Übertragung von großen Festivals.
Genau, da haben wir aber gesagt, dass zum Beispiel bei uns ist jetzt Übertragung, und das ist ein ganz großes Novum, Übertragung und Verbreitung heißt das Team, also Team, die Organisationseinheit, die sich jetzt darum kümmert, die ist nicht mehr wie früher nach Hörfunk und Fernsehen getrennt, sondern die sind jetzt in einem Bereich. Das ist auch zum Beispiel was es früher so nicht gab. Es gab den Bereich Fernsehen und da gab es eine Übertragungsabteilung und dann gab es den Bereich Hörfunk und da gab es eine Übertragungsabteilung. Und das haben wir jetzt zusammengepackt.
Also es klingt sehr einfach, ne? Und sehr, sehr konsequent auch in der Umsetzung. Jetzt ist ja auch mein Job, und das weißt du ja, mein Daily Business ist, Unternehmen in solchen Prozessen zu begleiten.
Ja.
Ne? Und du wirst uns ein bisschen mitnehmen. Ich vermute, dass du uns auch sagen wirst, naja, das war jetzt nicht so, wir haben Schalter umgelegt und von heute auf morgen war das jetzt halt einfach anders und wir haben das anders gemacht. Ne? Sondern, ne, wie du schon gesagt hast, du hast es Partialinteressen genannt, also auch so Silostrukturen haben ja einen wahnsinnig stark ausgeprägten, wie soll ich das sagen, Überlebensinstinkt, so in ihrer Logik.
Ja.
Ne? Und jetzt kommen da irgendwelche, ich mache mal bewusst so das, was dann so gesagt wird, die da im Elfenbeinturm, die haben sich jetzt irgendwas wieder überlegt, das wird nicht funktionieren, weil jetzt kommt erstmal aber, also jetzt reagiert die Organisation auf diesen Impuls, nein, das geht nicht, weil, Und so ist es am Ende, nee, wenn ich sage, so ist es ja auch, dann ist das falsch. Aber es ist, worauf will ich hinaus? Es ist ja nicht so, dass es die ideale Organisation gibt.
Nein. Und genau, also ganz, ganz wichtig. Also wir haben gesagt, wir glauben, dass diese Art der Organisation in der aktuellen Zeit für uns die richtige Organisation ist. Und sie ist die richtige Organisation, um die alten Strukturen aufbrechen zu können, um diese Option überhaupt zu haben. Und wir können uns natürlich fünffach darüber streiten, ob nicht eine andere vielleicht doch die bessere wäre.
Ja.
So. Und das wissen wir alle nicht. Kann keiner sagen. Was wir aber gemacht haben ist, und das war mir auch super wichtig, also um vielleicht auch da nochmal einen kurzen Input zu geben. Also ich wurde Ende 2022, Anfang 2023 gefragt, ob ich diesen Job, diese Transformation zu begleiten, übernehmen könnte. Und habe gesagt, ja, kann ich machen. Ich kannte das auch schon, weil ich auch in Teilen an diesem ganzen Prozess immer mal wieder beteiligt war, weil ich einfach ein Interesse dran habe. Ne? So ist ja, kennst mich ja auch schon ein bisschen länger und wir kennen uns von verschiedensten Veranstaltungen im Organisations...
Wo es genau darum geht, eigentlich genau. Organisation, Führung, Zusammenarbeit.
Genau, ne? Richtig. Und deswegen war es wahrscheinlich irgendwie so, ja, die hat da Interesse dran, wir fragen sie mal. So drückt das mal aus. Und dann habe ich gesagt, ja klar, aber unter bestimmten Bedingungen. Ich muss das Ding verstehen. Das bringt mir sonst gar nichts. Und ich muss auch natürlich die Option haben, das in Frage zu stellen. Also zu sagen, wir müssen überprüfen, ob diese Annahmen, die getroffen wurden, wirklich so richtig sind.
Kannst du die nochmal auf den Punkt bringen? Kriegen wir das hin? So jetzt nicht in einer Riesenabhandlung, sondern so in die zwei, drei wesentlichen Annahmen, die euch dazu gebracht haben, zu sagen, wir kehren ab von dieser Gewerkelogik und gehen hin in diese Ende-zu-Ende-Produktlogik.
Also eine ganz klare Annahme war, dass wir damit effizienter sind, dass wir durchlässiger sind und dass wir, was wir auch gemacht haben, ist sozusagen den produzierenden Part und das Tagesgeschäft noch klarer zu lösen von dem organisierenden Part. Ne? So, also so ein bisschen darüber. Und die Annahme zu überprüfen, bedarf natürlich Beteiligung. Weil nur die, die das Tatsächliche machen, also die können ja sagen, also natürlich ist auch klar, dass sie dagegen halten und sagen, nein, wir glauben, dass es besser ist, wenn Kameraleute mit Kameraleuten in einer Organisation sind und so weiter und so fort. Aber trotzdem sind sie genau die Richtigen, um zu überprüfen, ob diese neue Organisationsstruktur, und das ist vielleicht eine Information, die ich gerade eben noch nicht gesagt habe, es wurde sozusagen eine Art Logikaufbau, welche haben wir, also welche Organisationseinheiten werden wir in Zukunft haben, die produktorientiert sind, wurde grob vorgegeben. Und die galt es also auch zu überprüfen. Das war auch mein Job mit den KollegInnen. Also habe ich Projektgruppen gegründet und habe gesagt, wer hat Bock, mit mir gemeinsam zu überprüfen, ob das, was da sich ausgedacht wurde, der Theorie stand. Es ist natürlich nur
jetzt,
die Theorie.
Ja, jetzt bist du da aber genau da eingestiegen, wo ich hin wollte. Also es gab genau diese Überlegung, du hast gesagt, ne, wir haben die Annahme, wenn wir das anders organisieren, dann wird die Welt besser.
Ja.
Mal so sehr vereinfacht zusammengefasst. Dann hast du einen Hut aufgekriegt und diese Projektgruppe gegründet, um zu sagen, okay, und jetzt lass uns das ausprobieren.
6 Projektgruppen habe ich gegründet.
Ja, weil es 6 Produktlogiken gab, die ihr probieren wolltet?
Nee, ich habe eine Gruppe am Anfang gegründet, wo ich gesagt habe, lasst uns mal einmal global drüber gucken. Und habe aus jedem der potenziellen Bereiche sozusagen so ein paar, ich nenne sie jetzt mal Kernpersonen genommen.
Um Perspektiven abzudecken.
Um Perspektiven, um zu gucken. Also es gibt ja auch mal so in jeder Gruppe, in jedem Team gibt es ja immer so Schlüsselpersonen. Habe ich auch immer geguckt, wen kann ich da nehmen und so. Ne? Und
Meinungsstarke Personen, Leute, die lange da sind.
Genau,
die,
richtig. So in vielen
ein gewisses
Fällen,
Ansehen genießen vielleicht auch.
Genau, in vielen Fällen waren es auch die Führungskräfte, das muss man ehrlicherweise sagen. Aber in einigen Fällen eben auch nicht. Und die habe ich zusammengepackt für 3 Tage. Wir haben uns 3 Tage eingeschlossen und haben wirklich einmal alles in Frage gestellt. Wirklich einmal alles. Und haben dann, auch da gab es natürlich noch viele Widerstände, aber es war jetzt noch nicht so dieser Kernpunkt, weißt du, so wo du sagst, so ja, okay, das hast du jetzt gesagt und das lässt mich überzeugen davon, dass es wirklich nicht funktionieren wird. Es waren viele so, ah, es könnte das passieren, es könnte das passieren. Wie es halt immer ist, das ist halt die Immunabwehr der Organisation.
Ja, aber es ist ja ein geiler Zustand eigentlich, dass ihr davor steht und sagt, ja, das könnte klappen, aber ja. Ich habe da Bedenken, da Bedenken, da ja. Bedenken. Ja. Lass uns da wachsam sein, also lass uns jetzt auch nicht blind so einer, in eurem Fall passt das nicht, aber manche Unternehmen folgen ja blind so Beratermoden, sage ich dann manchmal. Ja. Wir müssen jetzt eine agile Organisation werden oder wir müssen jetzt dieses und jenes machen, ja. Weil gerade irgendein anderes Unternehmen das ganz toll so hingekriegt hat, sondern schon überlegt, und das finde ich wichtig auch nochmal rauszuarbeiten, der Markt verändert sich.
Ja.
Also auch die Anforderungen an Medien und Mediengestaltung verändert sich, weil wir kennen das alle. Du hast vorhin online angesprochen, die ganzen Content-Creator, die ein iPhone auf den Gimbal schnallen und ja. eigentlich produzieren können. Das gab es vor 15 Jahren so nicht.
Überhaupt nicht.
So, und in diesem Marktumfeld agiert ihr und müsst da irgendwie was gegenstellen, um ja. eure eigene Daseinsberechtigung weiter zu behalten.
Richtig.
Und die Annahme ist, wir müssen uns umorganisieren, damit wir das besser können. Und jetzt steht ihr da natürlich, und das ist in allen Organisationen so, du machst das nicht auf einer grünen Wiese,
nee.
Sondern mit etwas, was du, was ganz, ganz lange auch absolut gut funktioniert hat und wo nichts falsch dran war, vielleicht auch heute noch nicht ist, aber was in vielen Teilen nicht mehr funktioniert.
Ja.
Und jetzt fängst du an, Dinge umzusetzen.
Genau, also bevor wir Dinge umgesetzt haben, war das nochmal ein wirklich langer Prozess. Also ich habe ja gerade gesagt, wir haben das Ende 22, Anfang 23 habe ich diesen Job übernommen, habe mich dann erstmal rein, dann habe ich die Projektgruppen gegründet. Dann muss man sagen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich sag mal, in einem normalen Unternehmen hätte man wahrscheinlich diese Projektgruppen dann für eine Woche oder zwei Wochen oder so irgendwohin gepackt und hätte gesagt, hier, beschäftigt euch mit der Thematik, kommt mit einem Ergebnis raus. Das funktioniert, ja.
Mal so.
Bei uns funktioniert das alleine deswegen nicht, weil wir natürlich einen Tagesbetrieb haben. Und wenn ich die Leute mitnehmen will, die tatsächlich den Tagesbetrieb machen, dann muss ich sie aus dem Tagesbetrieb rausnehmen und das kann ich halt nur begrenzt machen. Deswegen haben wir teilweise super lange, hat eine Projektgruppe sozusagen von Anfang bis Ende gearbeitet, weil man immer nur so zwei Tage sich überhaupt zusammenfinden konnte. Und das haben wir gemacht und dann hatten wir fertig, also den theoretischen Part, die Überprüfung auf der theoretischen Ebene hat stattgefunden. Es gab am Ende auch keine großen Widerstände im Sinne von, nee, wenn ihr das macht, dann, keine Ahnung, also kündige ich oder sowas, gab es nicht. Also zumindest war es mir nicht bekannt, vielleicht schon auf der Hinterbühne, aber so nicht. Und ganz wichtiger Punkt, wir sind natürlich ein Unternehmen mit auch Betriebsrat. Das heißt, der Betriebsrat war jederzeit beteiligt. Auch das ist, finde ich, einen ganz wichtigen Punkt. Die waren jederzeit an den Projektgruppen beteiligt. Also wir haben sie nicht nur irgendwie zwischendurch abgedatet, was ja auch in manchen Unternehmen passiert, sondern sie waren in den Projektgruppen mit drin. Teilweise mehr aktiv, teilweise weniger aktiv. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Ne? So.
Das ist, by the way, eine Fragestellung, die an uns immer wieder gerichtet wird in diesen Prozessen. Wie gehe ich mit Betriebsrat um?
Ja.
Nehme ich die mit rein in diese erste Transition Group, die du da gegründet hast? Oder, ne? Wo ich immer sage, es gibt Für und Wider. Also so wie du klingst, höre ich gerade raus, dass du, wenn ich dich jetzt nachfrage, sagst, das war eine gute Idee,
ja.
das so zu machen. Was ich immer für eine gute Idee halte, ist, den Draht sehr eng zu halten.
Ja.
Weil wahrscheinlich, oder vielleicht wird das die nächste Frage, die sich gerade daraus für mich entwickelt, ist, da sind Veränderungen, auch personelle Veränderungen angestoßen worden, die dann mitbestimmungspflichtig sind.
Ja, genau.
Deshalb ist der Draht natürlich sehr wichtig, weil sonst arbeitest du mehrere Wochen und dann legst du dem Betriebsrat das vor und dann sagt er nö und dann hast du eigentlich in die Tonne gearbeitet.
Genau. Also die Gefahr hatte ich quasi nicht, weil sie halt immer dabei waren. Wir haben natürlich auch sonst mal drüber gesprochen. Wenn ich irgendwie ein Ergebnis hatte, habe ich das vorgestellt und so weiter und so fort. Ich habe es regelmäßig in unseren Betriebsversammlungen vorgestellt. Das heißt auch, die Mitarbeitenden waren informiert, immer zu einem Stand. Jeder wusste, konnte im Intranet einsehen, wer in welcher Projektgruppe ist und konnte sich darüber auch informiert halten. Es war ja nichts daran geheim. So, also klar hatten wir mal eine Situation, wo wir irgendwie sagten, ja, aber darüber reden wir jetzt nicht mit der Außenwelt, bevor wir das nicht zu Ende gedacht haben. Ne? So, das natürlich, aber es war jetzt nicht geheim, was wir überhaupt da machen. Und das hat natürlich super lange gedauert. Und dann war es zwischenzeitlich so, das war bevor wir mit den Projektgruppen gestartet haben, dass ich dann gefragt wurde, ob ich die Nachfolge von der Geschäftsbereichsleiterin, die den Geschäftsbereich, den das betrifft, also den Betrieb, ob ich die übernehmen könnte. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nur, wenn vor den Projektgruppen klar ist, dass die Person, mit denen sie das gerade macht, dann hinterher ihre Chefin sein wird. Weil sonst ist das super weird. Stell dir mal vor. Die wissen das nicht und denken, sie können hier frei reden. Und am Ende sage ich, Edgebatch, ich bin jetzt eure Chefin.
So trojanisches Pferd. Ja,
einmal, korrekt. Ja,
als Projektleiterin reingeschoben.
So. Allerdings muss man sagen, das erste war tatsächlich ein bisschen trojanisches Pferd, weil wir haben... Die erste Projektgruppe, diese allgemein habe ich sie immer genannt, die wussten das noch nicht. Und also als ich sie gegründet habe, sozusagen wussten sie das noch nicht. Und wir haben uns am 31.08. getroffen. Am 1.09. wurde das veröffentlicht. Und ich habe am 31.08., nein, stimmt nicht ganz, meine Vorgängerin, also Frauke, meine Kollegin, die vorher das gemacht hat, war auch dabei in dieser allgemeinen Gruppe. Die hat dann den anderen gesagt, ach übrigens, bevor wir jetzt hier starten, müssen wir euch ganz kurz was sagen, wird morgen veröffentlicht, Nathalie macht die Nachfolge von mir. Erstmal weirder Moment, aber eigentlich, also wir sind ein Unternehmen mit einem starken Flurfunk. Und mit einer starken Gerüchteküche.
Ja, das ist sehr exklusiv bei euch.
Ne? Ja.
Woanders gibt es das gar nicht.
Gar nicht. Nee. Und ich sag mal so, ich glaube, es gab schon die ein oder andere Person, die das dachte. Es gab auch Personen, die mich das gefragt haben, bevor ich das wusste, ob ich das machen würde. Ist auch mal gut. Aber war dann so. Das war auch überhaupt nicht schlimm. Ich fand es überhaupt nicht hinderlich. Ich wollte es nur einmal ganz kurz gesagt haben. Und dann haben wir das gemacht und dann ist Frauke zum Ende letzten Jahres in ihren wohlverdienten Ruhestand gegangen. Und ganz formal war die Reorga zwar auf Papier schon umgesetzt, also bei uns hieß das Projekt intern Reorga, deswegen habe ich das gerade noch so genannt. Aber sie war noch nicht tatsächlich umgesetzt. Also wir hatten noch nicht die Führungsposition besetzt, wir hatten... noch nicht mal ausgeschrieben, wir hatten noch keine Versetzung gemacht, all dieses ganze Pipapo.
Also im Prozess sozusagen, im Transformationsprozess, jetzt benutze ich dieses Wort mal, in der Reorga, irgendwann ist ja die Frage, wann ist Rollout?
Genau, richtig.
So, wann bin ich ready for Rollout? Rollout klingt so konzernig im Sinne von, jetzt setzen wir es nur noch um.
Ja.
So meine ich es gar nicht, aber irgendwann, lass uns go live dazu sagen.
Ja,
wann ist Abschalten, altes System, und da sind natürlich die Fragestellungen, hätte ich sonst gleich aufgeworfen, wie geht ihr mit Leitungspositionen um? Wie findet Führung eigentlich in diesem System statt?
Ja.
Führen die sich selbst? Gibt es da Sprechende? Wie organisiere ich? Die Gewerke sind ja trotzdem weiter da, auch wenn ihr die nicht mehr in einer aufbauorganisatorischen Logik sozusagen. Es gibt ja immer noch alle Kameraleute, die ab und zu mal miteinander reden sollten.
Genau, und tatsächlich ist es so, dass es, und das finde ich das Coole, und da bin ich auch, muss ich sagen, bin ich stolz drauf, dass wir das so gemacht haben. Es kommt halt total darauf an, welche Organisationseinheit, wie sie das selber gelöst haben für sich, wie sie es machen. Also natürlich, der Oberbau ist identisch, also wir haben in allen Bereichen, bis auf einem, haben wir immer eine Person, die disziplinarisch die Hauptverantwortung trägt und eine Person, die fachlich die Hauptverantwortung trägt. Die bilden zusammen das Führungsteam für diese vier, also das sind vier Produzierenden. Und dann haben wir einmal die Produktionsorganisation, das sind die Aufnahmeleiter, also kannst du dir vorstellen, das sind die mit den Headsets
das
auf
Produktion. Das sind die anderen,
rumlaufen,
die nicht in den 170 drin sind.
Nee, die sind in den 170 drin.
Okay.
Yeah. Aber das sind die Rechnung schreiben, die kalkulieren und solche Sachen machen. Ne? So muss ja auch jemand machen.
Ja.
Und dann haben wir noch den Bereich Audioproduktion, da haben wir es ein bisschen anders gelöst, weil im Bereich Audioproduktion ist es tatsächlich so, dass, das hatte ich vorhin schon einmal erwähnt, dass wir dieses Support Sachen für Radio Bremen machen. Und das ist, ich sag mal, der Hauptanteil. Und deswegen haben wir uns da dagegen entschieden, eine fachliche Leitung zu machen, sondern stattdessen haben wir uns da entschieden, Wellenkoordination zu machen. Also Welle ist bei uns die interne Bezeichnung für die Radiowelle. Ne? Also Bremen 1, Bremen 2, Bremen 4 und so weiter und so fort. Und da haben wir eben, wie gesagt, Koordination gemacht, statt eine fachliche Leitung. Und das finde ich spannend. Und dann gibt es wiederum andere Bereiche, die haben eine fachliche Leitung, aber die brauchen natürlich auch jemanden, der eben, wie du gerade gesagt hast, möglicherweise in einer gewissen Art einen Hut auf hat. Und mit Hut meine ich jetzt nicht im Fach, also nicht im Leitungssinne, sondern eher im, hey, du bist dafür verantwortlich, dass unsere Kameras up to date sind. So. Und das hat auch jeder Bereich, die fachlichen und die disziplinarischen Leitungen für sich selbst organisiert, gemeinsam mit den Leuten.
Das im Anschluss. Sowas wie eine thematische Verantwortlichkeit.
Genau, so. Und manchmal ist es sehr, sehr kleinteilig und manchmal ist es eher auf einer Metaebene. So, manchmal ist es Kamera, manchmal ist es aber auch einzelne Kamerasysteme. Und im Übrigen, ganz wichtiger Punkt, wenn es um Kamera geht, ist trotz dessen, dass wir immer noch die Situation haben, dass es in verschiedenen Organisationsbereichen Kameras-Tätigkeiten gibt und Kameras gibt, ist eben diese Verantwortung für Kameras, die muss natürlich übergreifend gedacht werden.
Eben drum, das meine ich. Die Gewerke gibt es ja eigentlich noch.
Genau.
Es gibt ja immer noch alle in der Kategorie Kamera sozusagen,
genau.
Was auch noch irgendwie organisiert werden sollte.
Genau, und mir war auch ganz wichtig, als wir es gemacht haben, weil früher war es eben so, wie ich es gesagt habe, dass es Kameraleute gab, die haben Buten und Binnen gemacht. Dann gab es Kameraleute, die haben, bei uns nennt sich das Feature, also Dokus und sowas gemacht. Dann gibt es die Kameraleute, die online machen, die Webproducer. Und ich habe dann schon gesagt, wir müssen uns darüber unterhalten, wie kriegen wir es hin, dass alle, die Kameras bedienen, sich auch vernünftig miteinander austauschen. Das ist dann die Aufgabe der Führungskräfte, die jeweils mit Kameras sozusagen in ihrem Bereich zu tun haben. Und das machen wir regelmäßig. Jetzt muss man dazu sagen, wir sind ja noch sozusagen, wir sind, der Go-Live war dieses Jahr, Mitte diesen Jahres. Das heißt, wir sind ja jetzt erst in der tatsächlichen Umsetzung von dem, was wir auf der Theorie, und natürlich merken wir an der einen oder anderen Stelle jetzt schon, dass es auch hier und da mal frickelt. Aber, und das muss ich ganz klar sagen, weil, also zum Beispiel eines der Sachen, die es früher nicht gab, war, dass alle in Leitungsfunktionen sich einmal die Woche zusammengesetzt haben und sich über Themen unterhalten haben, also in Betrieb. Das gab es früher nicht. Da gab es vielleicht im Fernsehen, das gab es vielleicht im Hörfunk, aber alle zusammen, nö. Und das habe ich natürlich eingeführt, kannst du dir vorstellen. Und dann kommen halt plötzlich Themen auf und manchmal ist es dann halt so, dass eine Person dabei sitzt und die hat mit gar nichts mit dieser Thematik zu tun und alle anderen, die da sitzen, haben aber was damit zu tun. Das ist ja immer so. Und manchmal ist es aber plötzlich so, dass dann, ach, da haben wir ja noch nie global drüber gesprochen. So, also es hat immer so jeder in seinem Bereich für sich gemacht.
Genau, das ist so dies, wo was dann in so klassischen Organisationen auf bereichsübergreifende Zusammenarbeit, was ja irgendwie, da sind schon drei Widersprüche in zwei Worten drin, ja. Wo man dann schimpft, die stimmen sich nicht ab, die reden nicht miteinander. Diese, ja. Das ist, wie hast du es vorhin gesagt, ich habe schon wieder vergessen, die Partialinteressen,
ja.
Dass die mal an einem Tisch sind und das Partial mal organisationsseitig daraus strukturiert wird sozusagen.
Ja, und das passiert. Und da bin ich dann immer, da bin ich immer so richtig, dass ich dann rausgehe und denke so, ach cool. Das merken die vielleicht nicht immer, aber manchmal sage ich es dann auch hinterher, aber ach cool, dass es jetzt, heute ist dieses Thema auf den Tisch gekommen. Nicht alle Themen müssen global organisiert werden, aber dann guckt man halt, okay, wer ist denn dafür und dann, dass die sich in Zukunft miteinander vernünftig austauschen. Und da muss man ja sagen, dass ja auch so Späßchen und wie Teams als Beispiel, es ist nun ein ganz profanes Beispiel, aber früher hatte man sowas nicht, also hat man sich nicht irgendwie, also man musste sich ja physisch treffen, um sich über ein spezielles Thema in einer kleinen Gruppe zu unterhalten. Oder man musste einen ganz bestimmten Verteiler anwählen oder wissen, wen schreibe ich denn jetzt an.
Ja.
Und das hast du natürlich durch, also erstens durch Teams, also durch Videokonferenzen ist es manchmal einfacher, aber du hast natürlich auch so Sachen wie Kanäle, da sind dann halt die drin, die da ein Interesse dran haben und organisieren sich dazu. Das hast du halt früher nicht so in der Form haben können. Und das sind so Sachen, die machen wir jetzt gerade alle. Aber wir sind so mittendrin.
Ich würde einen Aspekt gerne nochmal ein bisschen weiter ausleuchten, weil wir da sehr schnell gerade wieder drüber sind. Dieses, ja, jetzt müssen wir über Führung anders nachdenken. Und es gibt ja Vorgesetzte und Leitungspositionen. Und du hast jetzt geschildert, wie ihr es gelöst habt.
Ja.
Da sind ja Personen hinter. Menschen, ja. Will ich
ja.
mal sagen.
Ja.
Ne, die 20 Jahre darauf hingearbeitet haben, in dieser Position zu sein. Und ja. die vielleicht genau dafür ausgebildet sind. Und also die Frage, ich bewege mich gerade gedanklich in eurer Story so um diesen Go-Live. Eher davor noch, aber so kurz davor, wo dann, wenn du mit der Theoriearbeit fertig bist sozusagen und da ein Konzept erstellt hast, wo du davor stehst und sagst, so kann es funktionieren.
Ja.
Dass dann die Frage ist, jetzt hast du von 220 Personen, glaube ich, gesprochen im Gesamtunternehmen.
270 aber, ja.
270, auf jeden Fall einigen. Auf welche Akzeptanz wird das eigentlich stoßen? Mhm. Und auf welche Nicht-Akzeptanz wird das auch stoßen? Und wer macht gute Miene zum bösen Spiel oder andersrum? Wer geht in Widerstand und stellt sich dagegen? Und kriegen wir das jetzt eigentlich, also machen die Leute mit?
Ja, also ich muss sagen, ist schon mein Eindruck ist schon, dass die meisten mitmachen. Natürlich gibt es immer überall die Situation, dass Leute eine Entscheidung doof finden, weil sie jemanden Spezielles doof finden. Mhm. Und wir müssen auch dazu sagen, dass wir das große Glück hatten, dass in der Zeit zwischen, wir haben den Entschluss gefasst und bis sozusagen das Go Live war, einige KollegInnen in Rente gegangen sind, sodass wir bei manchen Positionen erstmal nur eine Interimsbesetzung gemacht haben, bis zur Reorg, weil es immer klar war, dass es kommen wird. Das heißt, wir hatten an vielen Stellen freie Auswahl, drücke ich das mal aus. Und dann hatten wir natürlich auch Führungskräfte, die da waren. Und wir haben bis auf ganz wenige Ausnahmefälle alle, die in Führung waren, auch danach wieder in Führung gehabt.
Mhm.
Wir haben auch nur eine externe Besetzung gehabt. Da war halt einfach ein Loch, das musste gefüllt werden. Aber ansonsten haben wir auch intern KollegInnen gehabt, die sich dahin entwickeln, gerade. So, die vorher noch keine Führungsrolle hatten, die eben jetzt eine Führungsrolle übernommen haben. Die gesagt haben, so habe ich Bock darauf. Waren dann auch welche, die teilweise mit an der an den Projekten beteiligt waren, die dann im Rahmen der Projekte gemerkt haben, so hey, so stellen die sich das vor, ach, wenn die sich das so vorstellen, dann kann ich mir vorstellen, Führung zu übernehmen. Das ist passiert.
Was ja auch dazu gehört, also ich scheue gerade davor zurück, so ein großes Wort wie Change-Kommunikation zu nennen, weil da gibt es Leute, die sagen, habe ich 3 Semester studiert, aber irgendwie musst du ja das, was da in Paperwork, in Workshop-Räumen entstanden ist, jetzt auch 270 Leuten vermitteln.
Ja.
Und deutlich machen, also große Gefahr ist, du beschließt das zwar auch top-down mit dem entsprechenden Management-Commitment, denn da machen wir jetzt so. Aber die Leute kommen ja morgen wieder zur Arbeit und sind immer noch Kameraleute oder Ton, will gar nicht so auf den Kameraleuten oder Tonleute oder Lichtleute oder was auch immer. Wie merke ich denn jetzt eigentlich, dass hier was anders ist?
Also ich finde, man merkt es im täglichen Doing an der einen oder anderen Stelle schon, dass die Leute das merken, ne? Aber gleichzeitig auch, und das wird dich auch nicht überraschen, manchmal denkst du so, ach krass, die haben es ja noch gar nicht verstanden. Und wir sind ja jetzt schon in 6 Monate
live.
Läuft das Ding. Und dann stellst du aber erst, also stellen ja auch Führungskräfte, die das selber vor 6 Monaten übernommen haben und die ganze Zeit das Gefühl haben, sie erklären es den Leuten, stellen dann nach 6 Monaten fest, dass da ja noch gar nichts angekommen ist, obwohl sie es ständig erklären. Und auch das ist ja völlig natürlich und völlig...
Die Welt läuft ja erstmal weiter und ihr habt wahrscheinlich auch nicht mit dem Go-Live alle bestehenden Projekte irgendwie geschlossen und abgesagt, sondern das meine ich mit, ich komme morgen wieder zur Arbeit und es ist ja immer noch die Bremedia, so wie ich es die letzten 20 Jahre auch gehabt habe.
Genau, und das war tatsächlich was ich immer wieder gesagt habe und das habe ich tatsächlich auf der allerersten Betriebsversammlung, wo ich über die Reorga berichtet habe, habe ich gesagt, für dich, an deinem täglichen Job ändert sich erstmal gar nichts. Wird sich auch nicht ändern. Wenn sich was ändert, dann ändert es sich, weil wir uns ändern müssen, weil der Markt sich ändert, weil und die technischen Anforderungen sich ändern und so weiter und so fort. Wir machen diese Reorga, damit wir auf den Markt schneller und besser reagieren können. Das ist die Idee dahinter. Und das hat bei, glaube ich, ganz vielen total viel Verständnis ausgelöst. Es gibt, also es hat auch gedauert, auch das ist natürlich klar und nicht alle und dann sind nicht alle da und dann, ja, und Nathalie hat gesagt, es ändert sich nichts an meinem täglichen Job. Ja, warum machen wir das denn überhaupt? Und
ja, meistens sind die Ohren dann ja schon wieder zu.
Ja, ja.
Nathalie hat gesagt, bleibt alles wie es ist, ja, gut, dann kümmere ich mich nicht mehr darum.
Genau. Nee, aber also das, und das wird auch weiter so sein. Und ich wette mit dir, wir können uns in 2 Jahren nochmal zusammensetzen und dann ist jemand dabei, der es immer noch nicht verstanden hat. Mhm. Nicht nur eine Person. Und auch das ist völlig okay.
Merke ich das denn nicht prozessual? Also wenn ich vorher, wie war das vorher, wenn ich, jetzt bin ich so bei den gedanklich bei den Kameraleuten, wenn ich hier Kameramann, Kamerafrau.
Ist immer so schön plakativ, deswegen redet man darüber. Jeder kann sich was darunter vorstellen.
Ja, ich bin Gewehrkamera.
Ja.
Und früher kam einfach, bin ich eingeteilt worden für, du fährst jetzt dahin und machst die Kamera für. Und jetzt bin ich in einem, könnte man sagen, cross-funktionalen Team.
Ja, war man aber. Und das ist, und da, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gut, dass du das sagst, weil das waren sie ja vorher schon. Mhm. Im täglichen Leben haben sie ja cross-medial, also cross-funktional, cross-funktional gearbeitet. Also,
ist ja logisch.
Ja, klar, weil du kannst ja nicht eine Kamera ohne Ton. Mhm. Also kannst du schon, ist halt aber nur halb so gut. Mhm. So. Vielleicht würde ein Kameramensch sagen, ein Viertel so gut, ein Tonmensch würde sagen, drei Viertel so gut. Aber du weißt, was ich meine. Mhm. Und deswegen war das, und das war auch ein Satz, den ich bestimmt so oft gesagt habe, dass er mir schon wieder zu den Ohren rausgekommen ist, wir bilden teilweise nur das ab, wie ihr tatsächlich arbeitet. Mhm. Das heißt, die Trennung war eigentlich unnatürlich. Und das, was wir jetzt machen, ist natürlich. Und immer so, ach so.
Ja, eigentlich total logisch, ne?
Ja.
Nur ist das, was, also ich will jetzt nicht den großen theoretischen Abriss machen, wo kommt das mit dieser Gewerkelogik eigentlich her, Taylorismus und so weiter.
Ja.
Warum haben wir
ja.
das funktional alles aufgeteilt und warum war das mal total sinnvoll, weil, jetzt greife ich es ein Stück weit doch wieder auf, du gerade gesagt hast, die Annahme war effizienter.
Ja.
Ne, es war mal, es gab Zeiten, ich bin nicht kein Medienmensch, kenne ich mich nicht aus, vermutlich auch da, wo es einfach effizienter war, in dieser Gewerkelogik das zu machen und jeder macht seinen Stiefel und wenn ich das dann einfach sauber zusammenstecke, kriege ich am Ende ein Produkt und ich musste mich nicht darum kümmern, was vorne rauskommt, solange ich meine Aufgabe gut gemacht habe.
Ja.
So, und in der Geschwindigkeit und in der Dynamik und auch in der Art und Weise, du hast es angerissen schon, wie Medien heute produziert werden, löst sich das immer mehr auf, sodass dieses, jetzt waren wir gerade schon bei gewerksübergreifender Zusammenarbeit und so weiter, dass ich das im täglichen Doing eigentlich so intensiv brauche, dass diese strukturelle Trennung mir im Wege steht.
Ja.
Also wirklich organisatorisch im Wege steht. Durch Prozesse, die daraus resultieren, durch, ob das Freigabeprozesse sind, ob das bis hin zu so einfachen Sachen wie Urlaubsorganisation, Vertretung und so weiter. Also solche Sachen organisiere ich aus dieser Produktlogik und jetzt lege ich dir was in den Mund, was du dann wieder ausspucken darfst, wenn es falsch ist sozusagen. Ich muss jetzt sehen, dass ich produktfähig bleibe sozusagen. Also dass ich jederzeit in der Lage bin, das Produkt weiterhin auszuliefern und nicht mehr, dass ich irgendwie 60% der Kameraleute im Haus habe.
Genau. Und also es ist sozusagen noch ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass ja auch die Ausbildung für Mediengestalter Bild und Ton, das ist das, was bei uns ausgebildet wird, also natürlich eine globalere Ausbildung ist. Mhm. Und am Ende gibt es eine Spezialisierung, auch das ist völlig klar, wie es auch immer ist. Aber weil wenn die Ausbildung schon so ist und wir auch immer mehr, und das ist auch schon seit Jahren bei uns so, dass zum Beispiel wir Leute eingestellt haben, die machen 50% Kamera und 50% Ton. Mhm. Und dann haben wir Leute, die machen 50% Kamera und 50% Schnitt. Mhm. Und dann gab es eben neue Berufsbilder und dann haben das Lichtleute, aber auch Aufnahmeleiter gemacht. Mhm. Und dann haben die zusammen diesen neuen Job geformt. Mhm. Und all diese ganzen Sachen führen ja dazu, dass dieses Gewerk, dass wir teilweise neue Gewerke erfunden haben, die das noch ad absurder geführt haben. Und dann sitzt du da so und denkst so, ja, okay, aber der ist ja zu 50% das und dann ist der zu 50% das. Und der ist ja auch nur zu 50% das, deswegen darfst du es da nicht wegnehmen. Also kannst jetzt nicht sagen, 60-70% brauche ich aber gerade, weil der andere hat ja auch ein Interesse, die 50%. Mhm. Wenn aber sozusagen das Ziel ist, das Produkt zu schaffen, dann ist es ja egal. Mhm. Und nicht, ist es nicht wichtig, ob der jetzt heute als Kameramann...
Ja, wir haben das zu diesem Zeitpunkt, finde ich, zu einem... deswegen habe ich mich so auf den Podcast gefreut, weil wir vorher auch schon off-record sozusagen mal gesprochen haben und ich so beeindruckt davon war, wie du das erzählst.
Ja.
Also, weil das klingt jetzt so wie, ja, ist doch logisch, dass wir das gemacht haben. Also weil der Markt hat sich einfach verändert und wir wollen weiterhin eine Rolle spielen und deswegen tun wir das. Also als du mir das off-record erzählt hast, hast du all diese Buzzwords, die sonst so gebraucht werden, ob das jetzt agil ist oder agile Organisation und diese ganzen, du bist komplett ausgekommen mit einfacher Sprache sozusagen und das klang so wie, ja, ist ja logisch, dass wir das tun.
Ja.
Und das finde ich eine schöne Herleitung, weil auch ich als Kurswechsler das häufig sage. Dass auch Geschäftsleitungen und Vorstände, die dann mit so einem Change-Projekt um die Ecke kommen, wo das dann, so sind wir auch angefangen, haben die sich da oben wieder irgendwas ausgedacht.
Ja.
Die sitzen ja auch nicht in ihrem, jetzt nehme ich mal den Elfenbeinturm wieder und überlegen sich, ach, ist ja ganz langweilig irgendwie gerade hier in dem Laden, können wir uns mal irgendein Blödsinn ausdenken, damit wir die Leute beschäftigen, sondern die machen das ja, weil Marktveränderungen da sind. Und das finde ich cool, das so herzuleiten. Jetzt hast du gerade schon gesagt, also Go-Live erreicht, 6 Monate live, wahrscheinlich zu kurz, um zu sagen, du hast so ein paar Hypothesen genannt, ne, die ihr gebildet habt. Gehen die auf, gehen die nicht auf, aber vielleicht nimmst du uns mal mit in so erste Beobachtungen. Was sind Eindrücke, wie läuft's, stimmt die Tendenz?
Ja, also es gibt jetzt noch nicht den Punkt, an dem ich stehe und irgendwie sage, boah, gar nicht, geht gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. So, ich bin überhaupt nicht unzufrieden. Und auch das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Man darf ja auch nicht unterschätzen, das habe ich auch immer gesagt, ich habe ja etwas gemacht, indem ich den Bereich dabei begleitet habe und ihn danach übernehme. Das hat seine Vor- und seine Nachteile, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber gleichzeitig muss ich den Kram, den ich selbst verzapft habe, ja jetzt auch ausbaden.
Ja, das ist bei mir als Berater manchmal anders.
Genau, also ist ja so. Du gehst da rein, machst das und dann gehst du wieder.
Ja, du darfst das ausbaden. Lass mich das positiv formulieren. Ich gehe ja immer nur dahin, wo Probleme sind und gehe, wenn es besser geworden ist.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch noch nicht an dem Punkt, dass ich irgendwo bin, wo keine Probleme sind. Und wir sind jetzt immer noch an dem Punkt, dass halt durch die Art, wie wir jetzt zusammenarbeiten, immer mehr Probleme auftauchen. Und ich meine das ganz, ganz positiv. Das klingt total doof, wenn man das sagt, aber ganz ehrlich, ich liebe es, Probleme zu lösen.
Das ist der Zweck einer Organisation.
Richtig, genau, in dem Sinne. Aber ich finde halt auch spannend zu gucken, okay, wo kommt was her? Was hat den Grund? Wie ist das entstanden? Um das zu verstehen, um es global zu verstehen, um dann hinterher zu sagen, okay, wie kriegen wir es denn anders gemacht? Und da muss ich sagen, dass halt das mit dem neuen Führungsteam, was ich mir da aufgebaut habe, und das ist ja auch ein Luxus, dass ich mir selbst, ich habe eine Nachfolge übernommen und konnte mir auch noch ein Führungsteam selbst zusammenstellen. Das ist ja auch nicht völlig normal so. Und das funktioniert super. Das macht richtig viel Spaß. Und wir haben auch doofe Zeiten natürlich, also weil wir auch manchmal doofe Themen haben, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Aber, und ich meine, hey, wir wissen alle, gerade läuft es irgendwie wirtschaftlich in ganz Deutschland nicht super. Und damit sind wir natürlich auch nicht vorgefeit und damit müssen wir uns auch auseinandersetzen. Aber ich finde es so cool, weil man zusammenarbeitet. Und das ist zum Beispiel was, wo ich sage, also dass durch die Zusammenarbeit halt so viel positive Sachen und so viel coole Sachen entstehen können. Und das war immer mein Ziel in dieser Reorga, unabhängig jetzt von den Strukturen, die wir damit schaffen und so, zu sagen, okay, wir sind doch nur gemeinsam richtig gut. Weil keiner von uns hat doch die beste eine Idee. Das funktioniert nicht, sondern wir müssen ja gucken, was funktioniert da und guck mal, funktioniert das, funktioniert da so. Heißt nicht, dass man Blaupause benutzt, heißt nur, dass man sagt, ah, guck mal, da funktioniert das so, können wir mal bei uns probieren, aber vielleicht auch ein bisschen abgewandelt oder so. Und nur über diese Zusammenarbeit, über das gemeinsame Gespräch, über den Austausch können wir besser werden. Und ich glaube, dafür habe ich eine gute Grundlage geschaffen.
Was sind Dinge, wo du jetzt so nach einem halben Jahr live sagen würdest, boah, da habe ich gar nicht mit gerechnet? Oder das, also im, ich spiele gerade so ein bisschen auf die Schattenseite an. So, was sind Dinge, wo höre ich ganz oft, wenn ich dann in Unternehmen mal frage, wie ist es gelaufen, dass sie sagen, das meiste wirklich gut und da vieles von dem, was wir uns erhofft haben, ist eingetreten. Und wir haben eigentlich ein bisschen Sorge gehabt vor und das hat sich gar nicht bewahrheitet, aber.
Boah, ist ganz schwierig. Ich überlege jetzt gerade so lange, weil wir einfach gerade als Bremedia in einer Situation stecken, also wer so ein bisschen weiß, was gerade in einem Rundfunkbereich läuft, weiß, dass da gerade Themen wie erhöhter Rundfunkbeitrag, nicht Erhöhen des Rundfunkbeitrags ist, das hat natürlich unmittelbare Auswirkungen auf uns.
Mhm.
Und
weil es im Zweifel heißt, also da wird eine Entscheidung getroffen, auf die ihr nur mittelbar, wenn überhaupt, irgendwie Einfluss nehmen könnt. Und
selbst Radio Bremen hat ja keine Einflussnahme.
Und die kommt oder kommt irgendwann, und wenn sie so ausfällt, dann heißt das für euch aber im Zweifel auch drastische Einschnitte oder eben drastischer Ausbau von, also so.
Ja,
auch das
genau.
Ist ja irgendwie Marktumfeld, wenn man so will.
Genau.
Ne?
Und das überschattet gerade super viel. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen würde ich sagen, alles, was ich jetzt gerade an negativen Sachen feststelle, würde ich aktuell darauf zurückführen können.
Diese Unsicherheit.
Diese Unsicherheit, genau. Und da muss man natürlich sagen, dass die Tatsache, dass wir zu einem Zeitpunkt diese Reorga gemacht haben, kurz bevor diese Unsicherheit so drastisch geworden ist bei uns. Das heißt, an ein oder anderen Stelle kann ich mir vorstellen, dass Leute gerade sagen, es läuft da nicht so gut wegen der Reorga, obwohl es vielleicht was anderes ist.
Mhm, verstehe.
So. Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich sage immer, so habe ich es mir auch nicht vorgestellt, den Job zu übernehmen, und muss ich mich auch noch zusätzlich neben der Reorga und den Umsetzungsrealitäten auch noch mit anderen Realitäten auseinandersetzen.
Wobei das am Ende Teil dessen ist,
ne?
Also mit einer ungewissen Unternehmensumwelt.
Ja, auf jeden
Fall. Also will jetzt so Schlagworte wie Planbarkeit, was gerade viele sagen, ne? Unternehmen müssen planen können, so, ja, aber das hast du ja angedeutet. Da sind wir alle gerade unterwegs, dass es einfach insgesamt global galaktisch um uns rum sehr dynamisch ist.
Ja, steigende Preise, Personalkosten steigen. Und gleichzeitig ist natürlich, und das muss man auch sagen, dass die Organisationseinheiten, die wir vorher hatten, waren deutlich kleiner.
Mhm.
Jetzt haben wir deutlich größere Organisationseinheiten, kann man sich vorstellen, in einem Betrieb wie unserem. Ich habe es gerade gesagt, 180 Leute. Wir haben nicht zwei Kameraleute und zwei CutterInnen und zwei Tonleute, sondern wir haben, ich weiß es gerade nicht ganz aus dem Kopf, 16 Kameraleute und 19 CutterInnen oder so. Ne? Also, und wenn du sagst, dass du die gemeinschaftlich organisierst, dann sind sie halt auch gemeinschaftlich organisiert. Das heißt, du hast plötzlich eine Führungsperson, die für so viele Leute zuständig ist.
Mhm.
Eine fachlich und eine disziplinarisch.
Mhm.
Und dass das möglicherweise zu Problemen führen könnte, war auch klar.
Mhm.
Und da würde ich schon sagen, dass wir natürlich merken, dass die Organisationseinheiten, die aus besonders vielen Leuten bestehen, sich häufiger dann darauf geschoben wird, ja, sie ist ja für so viele Leute zuständig.
Mhm.
Also in diesem Fall sie, weil es ist eine Kollegin, ne, die die disziplinarische Leitung dort macht. Aber muss man auch sagen, früher in der Gewerkeorientierung war es so, dass eine Führungskraft immer noch zu 50% in dem Gewerk gearbeitet hat.
Mhm.
Also ein Kameramensch, der Führung gemacht hat, hat 50% Kameramensch und 50% Führungskraft.
Mhm.
Das haben wir jetzt auch komplett abgeschaltet.
Was ja auch ich überlege gerade, ob ich in das Thema noch rein will. Jetzt ist es aber da, jetzt müssen wir kurz dieses Führungsthema mit diesem etwas veränderten Führungsverständnis.
Ja.
Entstehen ja auch Führungsverantwortung für Personen, also auch in einem neuen Führungssystem, wo Leute auch gar nicht unbedingt gelernt haben, das irgendwie so zu tun. Das wäre der Zeitpunkt, wo ich jetzt einen Werbeblock hier durchlaufen lassen könnte und auf unseren Campus, weil wir bilden Führungskräfte aus in allen unterschiedlichen Formaten, die man so ist. Darum geht's gar nicht. Die Frage ist, unterstützt ihr das? Wie beobachtet ihr das? Wie geht ihr damit um, dass auch die Anforderungen an Führungsverantwortung sich verändern?
Ja, also wir haben alle die neuen, also wir haben bei uns ein hauseigenes Führungskräfteentwicklungsprogramm.
Mhm.
Also nein, wir haben kein eigenes, die Bremedia, sondern Radio Bremen hat eins und wir dürfen daran teilnehmen.
Mhm.
Also wo so theoretische Sachen für die, also für Führung gelehrt werden. Ne? So. Neulich hat eine meiner Führungskräfte gesagt, das ist so spannend, weil ich mal endlich eine Theorie zu dem bekomme, was ich die ganze Zeit eh schon tue.
Mhm.
Ne? Das haben bei uns alle, die schon lange in Führung sind oder länger in Führung sind, schon mal gemacht. Und die jetzt neu in Führung gekommen sind, machen es jetzt gerade.
Mhm.
So, das ist einer der wichtigsten Punkte.
Ich kam nur gerade drauf, weil du das so andeutest, ne? dass Menschen auch in anderen Organisationssystemen sich anders verhalten sollen und wir ja oft nur Pyramide gelernt haben.
Ja.
Ne? Dass ich da einfach Angebote mache, das auf der Personalentwicklungsseite auch zu unterstützen.
Ja.
Vielleicht die letzte Frage. Ich stelle sie mal. Mit den 6 Monaten im Rucksack an Erfahrungen, die ihr jetzt habt, spul mal gedanklich so, sagen wir mal, 2 bis 3 Jahre nach vorne. Mhm. Und stell dir vor, wir säßen hier wieder und würden sprechen. Mhm. Und stelle dir vor, alles ist ideal gelaufen bis dahin. Mhm. Wie sieht die Welt dann aus?
Gar nicht so anders, wie sie jetzt aussieht, nur mit deutlich weniger Friktion. So würde ich das sagen. Also, weil ich natürlich, ich habe ja auch Bock an dem Austausch mit den Führungskräften. Ich habe Bock, gemeinsam mit denen Sachen zu bewegen, zu verändern. Mhm. Und deswegen meine ich, das würde gar nicht so anders aussehen. Nur manchmal sind wir jetzt, kommen halt so, keine Ahnung, so Bodenwellen plötzlich, die, mit denen keiner gerechnet hat, weil sie halt über Jahre geschlummert haben. Mhm. Und die hoffe ich, dass wir sie dann nicht mehr haben, sondern die Bodenwellen kommen dann von extern und wir überlegen, wie wir externe Probleme lösen. Mhm. Das wäre mein Wunsch.
Und ein wahnsinnig guter Schlusssatz mit der externen Referenz, wo du ja weißt, die mir auch immer so wichtig ist. Ne?
Die fehlte jetzt irgendwie total.
Ja, also elegant, ganz, elegant haben wir sie noch mit aufgenommen. Lass mich Danke sagen für den, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt jetzt, für mich war es sehr kurzweilig.
Ja, stimmt.
Für die Gelegenheit, da mal reinzuschauen.
Sehr gerne.
Das schreit, das sage ich oft, aber das meine ich wirklich so, weil das ja ein laufender Prozess ist und ich auch gerade gesagt habe, lass mal 2, 3 Jahre vorspulen.
Ja.
Vielleicht machen wir das nicht nur im Konjunktiv, sondern wirklich, wenn es soweit ist, dass wir einfach nochmal bei euch unter die Motorhaube schauen im Kurswechsel-Podcast.
Ja.
Für den Moment, danke für deine Premiere in unserem Podcast, was ich gar nicht gesagt habe. Wir sitzen bei euch im Studio.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Eine ganz weirde Situation für mich, dass ich so als Host in fremder Umgebung. Aber danke, dass es geklappt hat. Große Freude gemacht und wir hören voneinander. Vielen Dank.
Schön, dass du da warst. Schön, dass ich da sein durfte.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.